Einen wunderschönen guten Abend. Wie ich es eben schon murmeln hörte, wir sind immer noch in Römer. Das werden wir auch noch eine Weile sein. Und zwar sind wir letzte Woche in Kapitel 1 bis gerade mal Vers 7 gekommen. Und zwar nicht ganz Vers 7, sondern Vers 7 in der Mitte. Aber Peter hat das ganz geschickt gemacht. Den Rest von Vers 7 hat er am Sonntag in der Einleitung gemacht. Also, sind wir jetzt in Vers 8. Ich lese den einfach mal, den Vers 8. Nee, ich lese ihn nicht. Lass uns erst zusammen beten. Vater, wir danken dir, dass du hier bist. Danken dir, dass dein Wort so lebendig ist, uns zu uns sprechen möchte heute Abend. Bitte schenk du, dass wir aufmerksam sind, auch wenn es schon spät ist. Bitten wir dich um Wachheit und um Offenheit für dich. Amen. Also, Vers 8. Wir sind immer noch in der Einleitung und da geht es jetzt weiter. Er schreibt über seine Absichten. Aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus, euer aller wegen, dass euer Glaube verkündet wird in der ganzen Welt. Das soll wohin führen, was er hier schreibt, aber in diesem einen Vers stecken schon mindestens zwei wichtige Punkte. Und da wollte ich nicht einfach so drüber hingehen. Das Erste, was mir ins Auge gesprungen ist, durch Jesus Christus, das ist nicht normal. Normalerweise, wenn wir einer Person danken, gehen wir zu dieser Person hin und sagen Danke. Aber bei Gott ist das, obwohl es eine Person ist, sind es doch wieder drei. Also das alte Problem, was wir mit unserem menschlichen Verstand nicht so richtig gut erklären können, bleibt bestehen. Und Jesus ist hier derjenige, der angesprochen wird. Er dankt Gott durch Jesus Christus. Und das macht er nicht nur aus Jux und Dollerei, sondern in Johannes 1, Vers 3 zum Beispiel lesen wir, alles wurde durch das Wort geschaffen, also durch Jesus geschaffen. Jesus ist nicht nur der Sohn Gottes, sondern er ist auch derjenige, der die Welt geschaffen hat, durch den das hier alles in Existenz gekommen ist. Und in Kolosser 1 lesen wir es eigentlich noch ein bisschen klarer. Lass uns da mal hingehen, Kolosser 1, Vers 15. Da geht es um Jesus. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen, und er ist vor allem, und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sei es, was auf der Erde oder was auf den Himmeln ist. Das ist ziemlich umfassend hier, beschreibt Jesus in seiner Größe und in seinem ganzen Umfang, was er alles in sich vereint. Und es ist hier ganz klar, er ist nicht nur derjenige, der alles geschaffen hat und durch den alles geschaffen wurde, sondern in Vers 16, es besteht durch ihn. Nee, ist Vers 17. Es ist das, er ist das, was alles hier am Laufen hält, sozusagen. Wir stellen uns meistens hin und sagen, okay, es gibt gewisse Naturgesetze, aber woher kommen denn Naturgesetze zum Beispiel? Irgendwer muss das Ganze hier am Laufen halten. Irgendwer muss dafür sorgen, dass nicht alles in sich zusammenfällt. Ich habe zwar Physik früh in der Schule abgewählt, eigentlich so früh wie ich konnte, aber so viel habe ich noch mitgekriegt. Es gibt unglaublich viel leeren Raum. Das finde ich total faszinierend. Hier alles, was wir so denken, was wir anfassen können, hier dieses Pult, ist eigentlich zum größten Teil leerer Raum. Also nur ganz wenige Prozente, weniger als 10% ist davon überhaupt Masse. Alles andere ist leer dazwischen. Ist nichts. Und Jesus ist derjenige, der jedes einzelne Elektron auf seiner Bahn hält, um den Atomkern rum. Ich finde das total faszinierend. Er ist derjenige, der hier alles zusammenhält. Und hier steht in Vers 18, er ist das Haupt des Leibes. Nicht nur der Gemeinde, er ist auch das Haupt des Leibes, also der Ansprechpartner sozusagen. Er hat den Vorrang. Und das kann man sich in etwa so vorstellen, Gott ist ja nicht zerteilt. Also es ist ja immer ein Gott. Wir beten ja nicht drei Götter an, wir beten einen Gott an. Und das kann man sich vielleicht so vorstellen, dass man, wenn man ein gewisses Anliegen hat, sagen wir mal, wenn man einen Kredit haben will, geht man zur Bank und dann geht man nicht zum Schalter, wo man Geld ausgezahlt kriegt. Okay, das muss man auch irgendwann vielleicht, wenn man Kredit haben will. Aber zuallererst gehe ich doch zu meinem Kreditberater. Oder gehe ich zu den Aktienhändlern? Die können mir darüber nicht sagen, wie ich einen Kredit kriege. Das ist nicht die richtige Adresse. Und genauso ist es hier bei Paulus. Er sagt hier, dass er Gott durch Jesus Christus dankt. Das ist die richtige Adresse. Durch Jesus kommen wir zu Gott. Er ist unser Hohepriester. Wie wir in Hebräer 7, Vers 25 lesen. Er kann diejenigen völlig retten, die sich durch ihm Gott nahen. Und er verwendet sich als Hohepriester für uns. Es ist so gut, das zu wissen, dass da einer ist, der ständig für uns vor Gott steht, sozusagen. Ständig für uns da ist und ein gutes Wort für uns einlegt. Wie oft haben wir das nötig? Ziemlich häufig, würde ich sagen. Und er ist die Brücke über den Abgrund. Jesus ist das Alleinige, was uns überhaupt die Möglichkeit geschaffen hat, zu Gott zu kommen. Ohne Jesus wäre es uns überhaupt nicht möglich, ohne das, was Jesus getan hätte am Kreuz. Es wäre ja ein Ding der Unmöglichkeit, überhaupt zu Gott zu kommen. Wir würden sofort uns in nichts auflösen. Und er ist, wie er selber sagt, er ist der Weg. Er ist nicht der beste Weg und er ist auch nicht der leichteste Weg, er ist der Weg. Es gibt da keine Alternativen. Und einige sagen jetzt im interreligiösen Dialog, wie man das so schön nennt, es gibt noch andere Wege. Jesus ist vielleicht ein Weg und vielleicht ist eigentlich der schlechteste Weg. Aber das stimmt nicht. Jesus hat gesagt, er ist der Weg. Und wir können Jesus da hundertprozentig vertrauen. Das, was er sagt, das stimmt. Nicht nur das, was er über die Zukunft sagt, trifft ein, sondern auch das, was er über den Ist-Zustand sagt, ist hundertprozentig verlässlich. Okay, also durch Jesus Christus. Und jetzt als zweiter wichtiger Punkt in diesem einen Satz, wofür dankt Paulus überhaupt Gott? Und zwar steht das auch in Vers 8, dass euer Glaube verkündet wird in der ganzen Welt. Und das ist schon echt ein starkes Zeugnis, finde ich. Der Glaube der Römer, der Glaube der Christen in Rom, wird in der ganzen Welt verkündet. Die ganze Welt hieß damals in etwa so viel wie Europa und der größte Teil von Asien. Vielleicht noch ein bisschen nördliche Teil von Afrika. So, das war die Welt in etwa. Ich bin jetzt kein Historiker, aber so viel meine ich noch zu wissen aus der Schule. Und wenn selbst nur in diesem beschränkten Bereich von den Christen in Rom geredet wird, das ist eine ganze Menge. Eine ganze Menge von Leuten ist da in diesem Bereich und hört von den Christen in Rom. Und ja, dieses große und gute Zeugnis vor anderen ist schon eine starke Sache und es ist auch wichtig. Es ist einerseits weltlich wichtig, ein gutes Zeugnis, einen guten Leumund zu haben. In 1. Timotheus 3 steht, das ist eine Bedingung zum Aufseherdienst, dass man vor den Leuten in der Welt, also nicht vor den Christen, sondern vor den Leuten in der Welt, ein gutes Zeugnis hat, damit man keinen Punkt hat, wo man angegriffen werden kann. Keine schwarze Stelle irgendwie, wo man irgendwo daneben liegt. Es ist wichtig. Aber das hier ist noch mehr. Das hier ist nicht, dass verkündet wird, dass die in guter Ordnung leben und immer nett sind und lieb. Es ist hier der Glaube, der verkündet wird in der ganzen Welt. Und Ja, es ist nicht das, was sie sagen, sondern es ist das, was sie glauben. Und ich glaube kaum, dass man es ihnen abgenommen hätte, wenn sie anders gelebt hätten, als sie geredet hätten. Das wäre nicht so weit rumgekommen. Das hätte sich nicht rumgesprochen. Das wären nur wieder ein paar Spinner gewesen. Vielleicht hätte es die Bild-Zeitung gedruckt, ich weiß es nicht. Aber das wäre auf keinen Fall über die ganze damalig bekannte Welt hinausgekommen. Aber der Glauben kommt hier, wird verkündet in der ganzen Welt. Und das sollte auch bei uns so sein. Unser Zeugnis ist wichtig. Und das war auch damals schon bei den Aposteln wichtig, das finde ich ganz gut als Parallele. Apostelgeschichte 1, 21. Die Apostel waren nämlich auch Zeugen. Wovon haben sie gezeugt? Das steht hier in Apostelgeschichte. Judas ist ja nicht mehr dabei. Jetzt sind es nur noch 11. Und sollen aber wieder 12 werden. Und es gibt hier eine einzige Bedingung, die aufgestellt wird in Vers 21 von Apostelgeschichte 1. Es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, in all der Zeit, in welcher der Jesus bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns hinweg aufgenommen wurde, von diesen muss einer Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Ist ziemlich kompliziert formuliert, aber kurz gesagt, er muss gesehen haben, wie Jesus gelebt und wie er gestorben und wie er auferstanden ist. Davon muss er Zeuge sein. Und damals waren es Augenzeugen. Heute sind wir nicht mehr unbedingt Augenzeugen, vielleicht manchmal. Aber wir sind Herzenszeugen. Wir sind auch Zeugen. Und wir können aus erster Hand berichten. Wir sind nicht irgendwie so Leute, die sagen, ich habe da gehört, da hat in der Gemeinde jemand das und das erzählt und das habe ich jetzt weiter erzählt. Das ist kein Zeugnis. Das Zeugnis ist von mir zu erzählen, was ich erlebt habe. Das ist das, was authentisch ist. Und das ist das, was den anderen wirklich erreicht. Wenn ich einfach nur was weitergebe, was ich von wem anders gehört habe, das kann auch auferbauend sein. Aber das ist es nicht, was den anderen packt. Wenn ich was von mir preisgebe, wenn ich mich selbst offenbare, das ist das, was die anderen dazu ermutigt, da auch mal nachzuforschen. Auch sich selber auf den Prüfstand zu stellen. Und die Apostel haben das gemacht. Die haben sich in Apostelgeschichte 4, ab Vers 32 steht das, die haben Jesus bezeugt, wann immer sie können. Die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen allen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Das erste hängt mit dem zweiten zusammen. Sie haben Gemeinschaft gepflegt, sie haben füreinander gesorgt. Wie in Vers 32 steht. Sie waren ein Herz und eine Seele. Gibt es immer noch heute als Sprichwort. Kommt aus der Bibel. Sie haben füreinander gesorgt und sie haben das Zeugnis von der Auferstehung abgelegt. Das Tun und das Sagen. Das hat die Kraft. Große Gnade war auf ihnen allen, wie das steht. Und sie haben die Auferstehung miterlebt. Sie waren Augenzeugen, wie ich eben sagte. Es ist genau wie vor Gericht. Diejenigen sind gefragt, die es aus erster Hand erlebt haben. Wenn vor Gericht irgendwas unklar ist und es wird ein Zeuge aufgerufen, dann ruft man nicht irgendeinen, der es in der Zeitung gelesen hat, was passiert ist. Dann ruft man einen, der daneben wohnt oder der es vielleicht sogar aus 2 Metern Entfernung gesehen hat. Der eine hat den anderen erschossen. Okay, da bin ich Zeuge von, das habe ich gesehen. Und das weiß ich nicht von jemand anders, sondern es ist meine Erfahrung. Ich selber habe das gesehen. Habe es erlebt. Und genauso ist es auch mit uns, wie ich eben schon sagte. Wir haben das erlebt. Jesus lebt in uns. Und das ist es, was uns befreit. Jesus befreit uns von unserer Schuld, dadurch, dass er in uns lebt, dass er unsere Sünde wegnimmt. Und all das, was uns die Luft zum Atmen genommen hat, nimmt er weg und er schenkt uns neues Leben. Und deswegen sind wir genauso autorisiert wie Augenzeugen, davon zu reden, weil das in uns passiert ist. Das ist nicht irgendwas, was wir in irgendeinem Buch gelesen haben. Okay, wir haben es in der Bibel gelesen, aber das ist nicht das Einzige, es ist lebendig in uns. Und das ist keine Privatsache. Auch wenn wir hier in der westlichen Kultur, im westlichen Abendland häufig denken, jeder kann doch glauben, was er will, geht doch keinen was an. Es ist nicht so. Wenn wir uns das mal bildlich vorstellen, es geht hier um Errettung. Und wenn es um körperliche Errettung geht, dann sind wir immer schnell dabei. Dann rufen wir Krankenwagen und so weiter. Das ist leicht. Da geht es plötzlich alle was an. Wenn zum Beispiel ich auf dem Gerüst stehe und Stefan steht neben mir und wir versuchen irgendwo eine Mauer zu mauern und Stefan fällt irgendwie runter, weil hinten die Absperrung fehlt oder irgendwas und der hängt dann da noch mit einer Hand irgendwie dran, dann ist es doch nicht seine Privatsache, dass ich ihn da hochziehe, sondern das ist meine Pflicht. Und genauso ist es mit der Errettung in Jesu Sinne. Das ist nicht irgendwas, was vielleicht der andere sich irgendwann mal vorstellen könnte, darüber nachzudenken, so vielleicht in 30 Jahren oder so. Das ist was, was ihn heute angeht. Wer weiß, ob er in 30 Jahren lebt. Keine Ahnung. Und jeder braucht diese Errettung. Jeder ist dieser eine Typ, der am Gerüst außen hängt und hochgezogen werden muss. Es gibt keinen, der von sich selber her sagen könnte, ich bin schon gut genug. Und ja, wir müssen da aufpassen, wenn wir versuchen, Leute zu retten aus unserer Kraft, dann wird das nicht passieren. Da können wir uns noch so sehr anstrengen. Wir können viel reden, wir können viel Wind machen, es bringt nichts. Der Glaube der Römer war es, der um die Welt ging. Und ja, das war so lebendig. Und bei ihnen hat das alles übereingestimmt. Bei ihnen hat der eine für den anderen gesorgt. Bei ihnen war der Glaube so präsent im täglichen Leben, die brauchten wahrscheinlich gar nicht viel reden. Man hat ihnen angesehen, dass sie an Jesus geglaubt haben. Und dafür, dass das so war, dankt ihnen Gott durch Jesus Christus. Was habe ich gesagt? Gott. Falsch. Paulus natürlich. Okay, Vers 9. Denn Gott ist mein Zeuge, dass ich in seinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene, wie unablässig ich euch erwähne, alle Zeit in meinen Gebeten, indem ich flehe, ob ich nun endlich einmal durch den Willen Gottes so glücklich sein möchte, zu euch zu kommen. Paulus lässt hier wieder in einem ganz kleinen Nebensatz einfließen, er ist der Diener. Wie wir vor ein paar Wochen gehört haben in Vers 1, er ist nicht nur der Diener, er ist der Knecht oder Sklave. Das ist nicht ein Diener, der von 9 bis 5 arbeitet und danach nach Hause geht, in sein Wohnzimmer sich setzt und den Fernseher anmacht. Ein Diener ist ein Vollzeitjob. Und gerade bei Paulus kann man ihm das auch glauben. Paulus war einer, der 100% gegeben hat. Wo es kein Tun und kein, kein Halten, egal wie das Sprichwort ist. Auf jeden Fall ist er mit ganzem Herzen dabei gewesen. Und er sagt das hier auch nicht, um irgendwie Mitleid zu bekommen. Ich diene ja, es ist so schwer und schlimm und ich möchte gerne ein bisschen Aufmerksamkeit. Überhaupt nicht. Er macht das, weil er die anderen ermutigen will, das nachzuahmen. Lass uns mal kurz in 1. Korinther 11 gehen. Ein paar Seiten weiter. Er sagt es an mehreren Stellen ganz klar, was er erreichen möchte durch seine Briefe. 1. Korinther 11, Vers 1. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Ganz kurz und knapp. Noch ein bisschen weiter. In Philipper 3, Vers 17. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Okay, ist es nicht großartig anders? Seid meine Nachahmer. Und das kann Paulus sagen, weil er, wie in der ersten Stelle in 1. Korinther, weil er Christi-Nachahmer ist. Wenn er einfach nur denken würde, ich bin ein toller Hecht und die anderen können ruhig so sein wie ich, das tut ihnen ganz gut, dann wäre das völlig daneben. Aber er ist Christi-Nachahmer. Er geht Jesus hinterher und er ist auf dem Weg und die anderen sollen ihm hinterhergehen und auch auf diesem Weg sein. Nämlich, wenn sie ihm hinterhergehen, gehen sie automatisch Jesus hinterher. Und ja, Paulus, wie gesagt, ist einer gewesen, der keine halben Sachen gemacht hat. Zuerst war er hundertprozentig für das mosaische Gesetz. Das ist ganz klar dokumentiert, wenn man sich mal anguckt in Apostelgeschichte 7, 8, da wo die Sache mit Stephanus gerade am Laufen ist. Er ist derjenige, der die Kleidung da bewacht und er hat auch dafür sein Okay gegeben. Also er hat dafür gestimmt, Stephanus zu steinigen. Und wir sehen auch, wie er dann auf dem Weg nach Damaskus wutschnaubend auf die komischen Sektierer, die sich Christen nennen oder die Christen genannt werden dann später, diese komischen Menschen da, die denken, irgend so ein dahergelaufener Zimmermann wäre der Messias, die verfolgt er. Und er denkt, sie lästern Gott und es lässt ihm keine Ruhe. Er geht dahin, um sie zum Schweigen zu bringen. Er ist hundertprozentig für Gott, denkt er. Aber auf jeden Fall ist er hundertprozentig. Das kann man ihm nicht absprechen. Und dann kommt dieses Erlebnis auf dem Weg nach Damaskus. Er wird vom Pferd runtergerissen und er hat eine Begegnung mit Jesus, dem lebendigen Gott. Und er steht auf, isst 3 Tage lang nichts und wird danach wieder sehend. Und er geht sofort hin, lässt sich taufen und ist ab dann sofort hundertprozentig für Jesus. Es gibt da gar keine Pause oder so, keine 10 Jahre Bibelschule, die er besuchen muss. Er geht sofort am nächsten Sonntag oder Sabbat vielmehr in die Synagoge und versucht die Leute zu überzeugen, dass Jesus der Messias ist. Erstmal denken die natürlich, was ist mit dem passiert? Er war doch letzte Woche noch ganz anders drauf. Aber er geht diesen ganzen Weg. Und er sagt, die anderen sollen ihm darin nacheifern. Und ja, er betet konstant. Diese Verse 9 am Ende und 10. Ob ich nun endlich einmal durch den Willen Gottes so glücklich sein möchte, zu euch zu kommen. Das ist sein Wunsch. Er möchte die Römer sehen. Er möchte bei ihnen sein, mit ihnen Gemeinschaft haben. Aber es gibt auch Situationen, wie in Apostelgeschichte 16. Da können wir auch ganz kurz mal hingehen. Heute viel hin und her geblättert. Apostelgeschichte 16, Vers 6. Paulus ist da auf seiner Missionsreise und sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber an Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Es gibt hier eine Situation, und das ist nicht immer so, das ist keine Regel, aber es gibt Situationen, da sagt der Geist Gottes ganz klar, hier nicht. Beziehungsweise dadurch sagt er natürlich auch, hier. Also, der Geist Gottes schickt uns ja nicht in irgendeine Sackgasse. Es gibt dann immer den anderen Weg, halt, den wir gehen sollen. Eine Tür sich schließt. Und ja, Paulus ist verhindert worden bisher durch andere Sachen, die er zu tun hatte, durch viele Leute, denen er die gute Nachricht verkündet hat, woanders als in Rom. Aber er möchte so gerne, er hat totale Sehnsucht nach der Gemeinde in Rom. Und er ist sich auch klar, dass Gott seine Reiseplanung macht. Er hat keinen Organisator im Hintergrund oder er selbst plant es irgendwie. Er plant zwar schon, aber er ist offen für das Reden von Gott. Er ist nicht derjenige, der sagt, ich habe mir das jetzt vorgenommen und jetzt mache ich das. Komme, was wolle. Er ist derjenige, der ja ganz, auch wenn er hundertprozentig ist und immer dahin geht, wo es dann nachher Ärger geben wird, er ist derjenige auch, der auf Gott hört. Und der da auch sensibel ist und das nicht ignoriert. Und warum wollte jetzt Paulus nach Rom gehen? Steht in Vers 11. Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu stärken. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen. Er möchte Gemeinschaft haben, wie ich eben sagte. Koinonia, das ist der Name dieser Gemeinde hier. Bedeutet im Griechischen Gemeinschaft, Teilhabe, Vereinigung, Zusammenschluss. Ich kann kein Griechisch, habe ich im Lexikon nachgeguckt. Aber Gemeinschaft, das ist das, was uns hier zusammenhält. Es ist das Aneinander teilhaben. Einander am Leben des anderen teilhaben zu lassen auch. Ich kann hier in die Gemeinde gehen und immer sagen, wenn es dazu kommt, dass ich woanders hingehe oder dass jemand anders mich besucht, nee, ich habe irgendwie schon was anderes vor. Das ist es nicht. Das ist keine Gemeinschaft. Gemeinschaft heißt, miteinander zu leben. Und das ist nicht nur am Sonntagvormittag von 10 bis 12. Das ist auch nicht Sonntagvormittag 10 bis 12 und Mittwochabend von 8 bis 9. Das ist viel mehr. Es ist eine wirkliche Gemeinschaft. Und es ist nur natürlich, dass Paulus Sehnsucht nach Gemeinschaft hat. Vielleicht nicht unbedingt nur nach den Römern, aber hier schreibt er jetzt gerade an die Römer und er sagt, ich habe Verlangen nach euch, ich möchte mit euch zusammen sein. Und Gott hat uns dahin angelegt, dass wir in die Gemeinschaft hineinkommen wollen. Erstmal natürlich mit ihm selbst. Nach der Schöpfung hatten Adam und Eva die Gemeinschaft mit Gott. Gott ist mit ihnen spazieren gegangen. Was ist das für eine Art der Gemeinschaft? Das hätte ich so gerne. Gott und ich, wir gehen um Maschsee heute. Wie wäre das? Er geht neben mir. Ich gehe neben ihm. Das können wir machen. Wir können mit Gott spazieren gehen, das ist klar. Aber er geht nicht neben uns. Also nicht so, dass wir ihn neben uns sehen könnten, anfassen, seine Hand nehmen vielleicht, ihn umarmen zwischendurch. Das war das, was bei Adam und Eva möglich war. Diese tiefe Gemeinschaft. Aber auch untereinander als Menschen sind wir daraufhin angelegt, dass wir Gemeinschaft haben. Es bringt uns nichts, wenn wir alleine bleiben, sondern wenn wir in die Familie gehen, in die Familie Gottes. Auch in die natürliche Familie, in die Ehe mit Kindern und so weiter. Aber in die Familie Gottes, das ist so wichtig. Da wollte ich kurz aus Psalm 133 oder vielmehr den Psalm 133 lesen. Im Alten Testament hatte David das auch schon verstanden. Ihr werdet sicherlich wiedererkennen, es gibt da ein Lied, das genau diesen Text hat. 133. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart. Auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen. Leben bis in Ewigkeit. Das Öl ist immer ein Symbol für den Heiligen Geist. Und ja, da wo Menschen, wie es hier heißt, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Beieinander wohnen heißt schon ziemlich viel. Wer mal in einer WG gewohnt hat, weiß das. Das ist nicht immer nur einfach. Aber es trotzdem auszuhalten, in dieser Spannung zu leben, miteinander zu wohnen, das ganze Leben miteinander zu teilen eigentlich. Darauf ist der Heilige Geist, wenn man sich so öffnet füreinander. Und Jesus hat darüber natürlich auch gelehrt. Lass uns mal ein paar Seiten nur zurückgehen von Römer aus in Matthäus 18. Wird euch auch bekannt vorkommen. Das sind keine neuen Sachen, die ich hier erkläre. Matthäus 18, Abvers 19. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Die Gemeinschaft unter dem Namen Jesu Christi ist ganz besonders. Er ist in der Mitte, wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen. Oder zu seinem Namen hin, könnte man diesen Vers auch übersetzen. Zu Jesus hin. Jesus und sein Name sind in der Bibel immer miteinander identifiziert. Jesu, Absicht war es, seinen Namen so hoch zu hängen, dass man nur durch den Namen schon ihn als Person erreicht. Und ja, es ist eigentlich noch besser beschrieben in Philippa, wieder andere Richtung von Römer aus. Philippa 2, die ersten zwei Verse oder die ersten vier. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Das ist mehr als einfach nur ein herzliches Miteinander. Es ist ja eine tiefe geistliche Gemeinschaft. Steht in Vers 1, Gemeinschaft des Geistes, herzliches Mitleid und Erbarmen. Das war alles da bei den Philippern. Paulus schreibt nicht, dass sie das haben sollen, sondern wenn oder da ihr das habt, tut noch den einen Schritt obendrauf und seid einmütig, eines Sinnes und achtet in der Demut den anderen höher als sich selbst. Also wir sollen hier einsinnig sein und nicht eigensinnig. Eines Sinnes. Und nach genau solcher Gemeinschaft sucht Paulus mit den Römern. Das ist die Gemeinschaft, die er haben will. Er will nicht einfach nur da sein und sich aushalten lassen und sich durchfüttern lassen. Er will diese Gemeinschaft haben mit den Römern, so wie er es mit seinen anderen Gemeinden auch pflegte. Paulus hat viele Briefe geschrieben. Damals waren Briefe was Kostbares und die Briefe wurden unter den Gemeinden getauscht und hier vorgelesen und da vorgelesen, der eine Brief, weil es so kostbar war. Es gab so wenig und diese Briefe wurden rumgereicht. Und er geht hier ja nicht einfach nur für die Gemeinschaft, sondern um zu stärken einerseits und um gestärkt zu werden geht er dahin. Oder will er hinkommen. Was am Ende dabei rauskommt, sehen wir am Ende der Apostelgeschichte. Er wird hingegangen sozusagen. Er wird in Gefangenschaft der Römer nach Rom gekarrt. Über verschiedene Umwege. Aber am Ende kommt er in Rom an. Und ja, dieser Austausch in der einsinnigen Gemeinschaft ist so auferbauend. Nicht das einfach Zusammensein, sondern diese tiefe Gemeinschaft, die in Philippa 2 beschrieben ist. Eines Sinnes zu sein. Wenn da kein Neid ist und kein Streit und kein unterschwelliges Grummeln, wenn das alles nicht da ist, sondern einfache Liebe. Liebe ist so ein kurzes Wort und sagt doch so viel aus, finde ich. Man kann es sehr schwer erklären. Dem anderen Gutes zu tun, ihn zu lieben, ihn anzunehmen, ihm auch Gutes zu wünschen, vielleicht das, was man nicht selber tun kann, für ihn zu beten, dass Gott ihm noch mehr schenkt. Und wenn diese Gemeinschaft da ist, dann gibt es auch kein Burnout-Syndrom. Dann gibt es kein Ausgebranntsein, kein Leerwerden, weil Gott nämlich ständig nachkippt. Wie wenn ihr euch ein Behältnis vorstellt, wo man was rausgießt und gleichzeitig kommt aber von der anderen Seite wieder was nach. Das wird nicht leer. Manche Brunnen in der Stadt sind so angelegt. Es wird einfach nicht trocken. Und Paulus sucht Ermutigung dadurch hier, dass er diesen Glauben der Römer sieht. Er hat schon viel davon gehört, es ist in der Welt davon rumerzählt worden, wie sehr die Römer an Jesus glauben. Aber er will es sehen. Er will tatsächlich jetzt bei ihnen sein und das aus erster Hand mitkriegen. Und er will auch dadurch ermutigen, dass er zu Besuch kommt. Das ist nicht nur, damit er ermutigt wird, schreibt er, sondern dass jeder davon was hat. Vers 11, um euch zu stärken, das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist. Und dann geht er in Vers 13 weiter. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin, damit ich auch unter euch einige Frucht haben möchte, wie auch unter den übrigen Nationen. Er ist verhindert worden, wie vorhin in Apostelgeschichte 16 gelesen, aber sein Plan ist weiterhin da. Und seine Motivation ist, schreibt er hier ganz offen, er möchte unter den Römern einige Frucht haben. Jetzt könnte man ihn absichtlich missverstehen und sagen, er ist selbstgerecht, er will doch nur sich selber ein bisschen größer machen und er will hinterher sagen können, ja, und in Rom habe ich 30 Leute bekehrt und in Korinth 500 und er will mit seinen Werken prahlen, aber das ist es überhaupt nicht. Wenn wir weiterlesen, finden wir seine wirkliche Motivation. Vers 14. Sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen, bin ich ein Schuldner. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, willig auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Paulus sieht sich als Schuldner an. Und es ist aus dieser Haltung heraus, dass er arbeitet, weil er Christus am Anfang verfolgt hat. Er ist hinter Jesus praktisch her gewesen. Jesus hat nicht zu ihm gesagt auf dem Weg nach Damaskus, was verfolgst du die Leute, sondern was verfolgst du mich? Paulus war eigentlich hinter Jesus her, wollte ihn tot kriegen. Und Paulus hat es verstanden, dass es Gnade allein war, dass ihm das vergeben wurde, diese Schuld, die lastete immer noch so schwer auf ihm. Wenn er daran nur gedacht hat, hat er sich schon wieder geschämt wahrscheinlich. Er wusste, dass ihm vergeben ist, auf jeden Fall. Und wir lesen davon im ganzen Römerbrief. Alles, was danach kommt eigentlich, es geht hin auf die Gnade. Das werden wir noch sehen in dem kommenden Jahr, will ich nicht sagen, vielleicht eher ein bisschen mehr. Aber der Römerbrief handelt davon. Es ist die Gnade. Und er will sich auch nicht nachträglich irgendwie Gottes Wohlwollen erarbeiten. Das ist es auch nicht. Er will nicht irgendwas dazufügen. Er will nicht sich selber rechtfertigen vor Jesus. Ganz so schlecht bin ich ja doch nicht. Guck mal, was ich dann hinterher gemacht habe. Es ist allein aus Dankbarkeit. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Dankbarkeit und ganz für ihn da sein zu wollen. Ganz für Jesus da zu sein und dafür auch alles andere hinten anzustellen. Und das war wirkliche Selbstaufgabe, Selbsthingabe. Und das, was er schreibt in, 1. Korinther 9, genau, dass er den Juden ein Jude ist und den Heiden ein Heide. Und dass er alles für alle ist. Also egal, wie er an die Leute rankommt, um sie für Jesus zu begeistern, er ist dieserjenige dann für die Leute. Dieses alles sein wollen für alle, das ist das Gegenteil von etwas sein wollen, von selbstgerecht sein, von auf dem hohen Ross sitzen. Das ist doch ganz unten. Und das hat Paulus als sein ganzes Leben, als seinen Lebensstil gepflegt. Und das nicht aus irgendeiner menschlichen Motivation, sondern von Gott her. Er war vom Heiligen Geist ergriffen, er war so begeistert von Jesus, er konnte einfach nicht schweigen. Es hat ihm Probleme gemacht. Er ging immer wieder in die Synagoge, auch wenn er da verhaftet worden ist und ausgepeitscht oder was auch immer. Er konnte nicht den Mund halten. Er wurde dann schon weggeschickt in irgendwelche anderen Städte, wurde teilweise runtergelassen an der Außenseite der Stadtmauer in einem Korb, damit die Leute ihn nicht kriegen, immer nur, weil er seinen Mund nicht gehalten hat. Was auch nicht richtig gewesen wäre, das mal dazu gesagt. Aber was ist das für eine Frucht, die da entsteht? Steht hier, er möchte unter euch, also damit ich auch unter euch einige Frucht haben möchte. In Vers 13. Dieser Segen, der durch uns auf andere kommt, die Ermutigung, die Auferbauung, aber auch vielleicht die Zurechtweisung, die Ermahnung, die wir von Gott anderen weitergeben können, ist ein Teil der Frucht. Und wenn wir das im Blick haben, dann sind wir nicht die Quelle. Wenn wir wissen, wir geben nur das weiter, was wir von Gott bekommen, dann sehen wir uns nicht als denjenigen an, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas produzieren, sondern dass wir empfangen und weitergeben. Das ist so wichtig, dass wir nicht empfangen und immer weiter empfangen und alles für uns behalten, sondern dass wir es weitergeben. Im Materiellen ist die kleinere Sache, aber ja, im Geistlichen ist eigentlich viel, viel größer und auch viel wichtiger. Und jetzt kommen wir endlich zum Abschluss der Einleitung, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Das ist im Grunde eine kurze Inhaltsangabe des Römerbriefs. Wenn man ganz genau wissen will, was drin steht, muss man ihn natürlich selber lesen. Aber das ist das Thema. Diese zwei Verse sind im Prinzip eine Art Überschrift über den ganzen Teil, der jetzt noch kommt. Es geht erstmal darum, warum brauchen wir überhaupt das Evangelium? Wie stehen wir vor Gott? Können wir nicht vielleicht durchs Gesetz gerecht werden? Diese ganzen Sachen, die Überlegungen, die einem dann kommen, handelt er alle ab. Er ist eigentlich ein sehr guter Lehrer. Er geht die ganzen Einwände, die man haben könnte, einen nach dem anderen durch und entkräftet sie und zeigt eigentlich auf, wie es wirklich ist. Und es geht ihm hier darum, dass das Evangelium, die gute Nachricht, an alle Menschen rausgeht. Vers 16. Es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Und er sagt hier, den Juden zuerst, als auch den Griechen oder als auch den Heiden. Es geht ihm hier darum, das posaunen, könnte man fast schon sagen, aber das ist zu abwertend eigentlich, die Nachricht bekannt zu machen. Das müssen die fettesten Schlagzeilen in den größten Tageszeitungen sein. Jesus lebt. Das ist Paulus Anliegen. Dass das aber nicht nur den Juden zuerst, aber auch den Griechen gesagt wird. Und das geht nicht allein durch seine Kraft, es ist Gottes Kraft. Das Evangelium ist Gottes Kraft. Diese Kraft hier im Griechischen heißt Dynamis. Und das ist nicht irgendwelche körperliche Kraft, irgendwas, was man stemmen könnte oder so, sondern es ist eine Vollmacht und ein Können, was aber nicht unbedingt aus sich selbst herauskommt, sondern ja, was halt anders ist als menschliche Kraft. Und als gute Veranschaulichung von dieser Kraft, was auf dem Griechischen Dynamis heißt, könnte man sich Dynamit vorstellen. Solche Kraft. Das Gute an der guten Nachricht ist, dass es nicht zerstört, sondern dass es auferbaut. Es zerstört zuerst alles, was falsch ist, was uns daran hindert, an Jesus festzuhalten. Und dann baut es auf, das, was richtig ist und das, was gut ist und was zur Rettung dient. Den Juden zuerst und auch den Griechen, Jesus hat es selber gesagt, Matthäus 15, Abvers 21, er kommt zuerst für die Juden. Und dass die Heiden dann hinterher auch noch gerettet werden, ist natürlich auch sein Plan. Aber zu Lebzeiten ist er immer zuerst zu den Juden gegangen. Er hatte verschiedene Erlebnisse mit anderen, die nicht zum israelischen Volk gehörten, aber das waren immer so Einzelfälle. Erst nach seinem Tod war es so, dass an alle Welt die gute Nachricht rausgegangen ist. Und diese Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit, ist eine Gerechtigkeit, die von Gott kommt als Geschenk. Und das nimmt man ja durch den Glauben an. Das, was er hier zitiert, der Gerechte aber wird aus Glauben leben, ist aus Habakuk 2, Kapitel 4. Man kann vor Gott nur als Gerechter bestehen. Das ist die einzige Möglichkeit. Wenn wir vor Gott bestehen wollen, müssen wir gerecht sein. Aber wie können wir gerecht werden? Das ist jetzt die spannende Frage. Es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens, sich von Gott das Ganze schenken zu lassen, also an Jesus zu glauben, das, was er getan hat, für sich in Anspruch zu nehmen und anzunehmen. Oder aber selbstgerecht leben. Wie das Wort schon sagt, selbstgerecht, nicht so ganz so gut. Wenn wir selbst versuchen, total gerecht zu leben, Wenn wir es nur theoretisch mal kurz andenken, ist es unmöglich. Da brauchen wir gar keine großartigen Gedankensprünge machen. Blättern wir einfach ein paar Verse weiter. Römer 3, Vers 20. Aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also, durchs Gesetz können wir nicht, oder aus Gesetzeswerken können wir nicht gerecht werden. Also, Möglichkeit 2 ist gerade ausgeschieden. Was übrig bleibt, als einzige Möglichkeit, um vor Gott gerecht zu sein, ist, Jesus anzunehmen. Und nur durch Jesus können wir zu dieser Errettung kommen, wie ich am Anfang sagte. Jeder hat diese Rettung nötig. Ob er es nun schon erkannt hat oder nicht, das ist lebensnotwendig. Das brauchen wir wie die Luft zum Atmen. Und lasst uns so sein wie Paulus, wie er in Vers 16 ist, unverschämt. Er sagt, er schämt sich nicht. Wir brauchen uns auch nicht zu schämen. Wir können ruhig unverschämt sein, wenn es um das Evangelium geht. Und wenn es so ist wie in Vers 8, dass wir durch Jesus Christus Gott danken, dass unser Glaube oder der Glaube von anderen Christen verkündet wird in der ganzen Welt, dann kann es das eigentlich doch nur recht sein, oder? Wenn wir so auf so eine Weise glauben, so real glauben, auch für andere sichtbar, dass andere darüber reden, dann ist das genau richtig. Lass uns zusammen beten. Vater, du bist so gut. Du bist so gut zu uns. Und ja, wir sehen immer wieder, wo wir stehen vor dir. Wie wir vor dich kommen können, ist alleine als Schuldner. Wir sind schuldig vor dir. Und du hast es aber nicht so gelassen. Jesus, du hast eine Möglichkeit geschaffen, wie wir unsere Schuld loswerden können. Und wir danken dir dafür, dass es so einfach ist, dass wir ja, durch den Glauben gerechtfertigt sind. Dass es nicht darum geht, irgendwas zu tun, sondern dass wir nur an dich glauben müssen. Und wir ja, danken dir dafür, dass deine Kraft, dein Heiliger Geist in uns wirksam ist. Und dass wir ja nicht verschämt und klein irgendwo in der Ecke stehen müssen, sondern dass wir wie Paulus auftreten können als deine Zeugen, weil wir es aus erster Hand erfahren haben, wer du bist und dass du noch lebst, dass du nicht am Kreuz gestorben bist und tot geblieben bist im Grab, sondern dass du auferstanden bist. Jesus, wir danken dir für dein Wort und die Kraft, die es hat, auch in unserem Leben und bitten dich jetzt um deinen Segen. Amen.